Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Es begrüßt Sie bei einer Sendung der Philosophischen Brocken Herbert Rachowitz. Wir haben heute einen Gast, der sich angekündigt hat, noch bevor ich ihn angekündigt habe, in indirekter Weise, nämlich als der Verfasser, der Komponist, der Synthesist, wie man das sagen will, des Jingles, den Sie gehört haben und der Sie vielleicht überrascht hat. Wir haben nämlich einen neuen Jingle zur Weihnachtszeit, genau rechtzeitig. Und dieser Jingle ist von Dimitri Frank hergestellt, um es nochmal ganz neutral zu sagen. Wie würdest du die Tätigkeit überhaupt beschreiben, die darin besteht, solche Musiksequenzen zu erzeugen?
Ja, schon komponieren, würde ich sagen. Aber die Wörter sind irgendwie so vorbelastet. Komponieren ist ein altes Wort. Und im klassischen Sinne ist wahrscheinlich nicht komponieren, weil ich teilweise oft nicht weiß, welche Noten gespielt werden, weil auch die Noten verschwimmen während der Synthese. Wenn man zum Beispiel von Note zu Note springt, dann ist zwischendrin was für eine Note, gibt keine Noten. Und ich achte einfach nur darauf, auf mich selbst, auf meine Reaktion und auf das, was passiert und gleiche ab.
Also es ist nicht so, dass du fünf Notenlinien hast und dann Knödel zwischen die Notenlinien machst und bestimmte Häkchen und eine Tonart auch noch vorher markierst, sondern was ist eigentlich das Äquivalent zu diesem Notenschlüssel und zu dem Notenpapier? Es gibt ja extra vorgedrucktes Notenpapier, das wirst du vermutlich nicht verwenden.
Nein, es ist... Ursprünglich in der Software ist der Standard das Piano Roll, heißt es. Man sieht die Tastatur des Pianos, die Klaviatur, aber von oben nach unten. Und dann kann man in der Zeit die Noten reinmalen, wie lange sie sind und welche Noten das sind. Aber bei mir hat sich das mittlerweile so entwickelt, dass ich mehr Generatoren verwende von Skalen und von Geschwindigkeiten, die wiederum moduliert werden, dann springe ich von Skala zu Skala. Also das ist jetzt mittlerweile sehr persönlich geworden, so ein Zugang von jedem Producer.
Und die Tätigkeit könnte man dann nicht konstruieren nennen, statt komponieren, wobei man natürlich sehr viel konstruieren kann. Konstruieren ist das Wort, das viel breiteren Anwendungsbereich hat. Ja.
Doch, konstruieren schon, aber da würde fehlen, man konstruiert ja, ein Gebäude muss Funktionen erfüllen, es muss stehen, muss gut aussehen, und bei Musik ist es irgendwie noch so vage, welche Funktion, wie ist denn so eine perfekte Musik, wie sieht sie aus?
Ja. Wir haben ein Beispiel uns ausgemacht zu Beginn dieses Gesprächs, über Musik insgesamt und über die Arbeiten von Dimitri Frank. Und dieses Beispiel ist der Kreativprozess dessen, wie es zu diesem Jingle gekommen ist. Es ist nämlich so, dass wir ihn gebeten haben, uns einen Vorschlag zu machen. Und dieser erste Vorschlag, den spiele ich jetzt mal und wir sprechen dann ein bisschen darüber, was daran attraktiv ist und was auch zu einer Veränderung dann Anlass gegeben hat.
Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Also was mir daran gleich instinktiv sehr gut gefallen hat, ist dieses einladende Moment, so eine Form von hineingezogen werden, ein bisschen umgeben werden, die Wellen, fast wie beim Meer, die auf einen ran plätschern. Und an der zweiten Stelle dann, nachdem der Günter Friesinger seinen Text gesagt hat, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung weiter, da hüpft wieder was raus und der letzte Ton ist unerwartet. Das gehört schon dazu, also das sind die schönen Momente. Wir haben dann aber auch in unserem Gremium, Redaktionsgremium, darüber geredet. Und obwohl allgemeines Wohlwollen da war, ist dann doch auch kritisiert worden, dass das ein bisschen folkloristisch ist quasi. Und ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis. Wenn ich sage, als ich dir das gesagt habe, hast du dir den Jingle nochmal angehört und hast gesagt, was habe ich denn da getan?
Ja, das stimmt. Das ist, mir fiel sofort auf, negativ, dass es sehr süß ist. Und es ist, ich wusste, was sie meinen, die sind folkloristisch, es ist folkloristisch süß sozusagen. Und so süß, dass es eigentlich zu viel ist für mich mittlerweile. Und ich erinnere mich gar nicht, in welcher Stimmung ich da gewesen sein muss.
Ist das ein wichtiger Terminus, Stimmung, der da kommt?
Ja, aber nicht momentane Stimmung, eher vielleicht Monate, Stimmung der letzten Monate, würde ich sagen.
Ja. Es ist ein anderes Beispiel, auf das wir noch kommen werden, aus dem Moist Otto Biography. Das erste Cut, der heißt Something's Brewing, und da steht im Tag in der Beschreibung psychedelisch. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich dich nicht wirklich mit psychedelisch in Zusammenhang bringe, aber wegen der Stimmung frage ich jetzt mal.
In die Stimmung vielleicht gar nicht so, aber die Form eher. Da kommt ja sprudelt vieles und irgendwie so der Kern der psychedelischen Musik, wie ich sie kenne, ist, dass irgendwas sprudelt, dass es sehr organisch fließt und quasi zerfließt. Man kennt ja die Bilder aus den 70ern mit den LSD-Assoziationen, dass da alles meistens zerfließt, Formen fließen ineinander über. Es löst sich auf, aber auf ästhetische Weise etwas löst sich auf.
Das muss ich jetzt spielen, das ist klar. Also was mir dabei gefällt und jetzt noch als Ergänzung zu dem, was du sagst, ist dieses dezente Gegengewicht zu dem Auflösen, dieses Schrummen. Wie würde man das beschreiben? Das Rum, Bum, das dann so kommt. Ja,
da kommt auch so eine Basswelle.
Ja, genau.
Unten, ja, die soll so eine drückende, melancholisch drückende Emotion reinbringen. Der ganze Song klingt ja auch schon melancholisch, ich weiß nicht, klingt es für dich? Wie ist die Stimmung da so?
Klingt melancholisch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde eigentlich eher, dass es plätschert, also eher eine Keckheit. Also die eine Linie ist die einer Keckheit, einer Quelle, die nicht weiß, wohin sie gehört. Das ist vielleicht der melancholische Aspekt dabei. Man hat den Eindruck, man könnte den Eindruck haben, die will irgendwo hin und ist guter Dinge unterwegs, aber sie findet leider den Ausgang nicht und muss dann wieder neu anfangen. Das ist vielleicht dieser ein bisschen eingeschränkte Aspekt. Und dann schrammt es aber, reibt quasi an diesem Bass, und der hat was sehr dezent Geheimnisvolles, würde ich sagen. Man weiß nicht richtig, wie er zu dem steht. Eigentlich ist es so, wie wenn man an eine Bande ankommt. Über die Bande spielen. Mhm. Man stößt irgendwo an eine Wand an, auf dem Weg woanders hin, so komm.
Ja, als ich gerade mir das wieder angehört habe, irgendwie wünschte ich mir, es würde auch anders weiterlaufen, es würde sich verändern. Aber gleichzeitig ist auch ganz nett dieser Aspekt, dass es eben wie gefangen ist in diesen einen Loop. Der Loop ist gefangen und es ist so wie in sich selbst. Es kommt nirgendwo raus und fängt an und hört auf.
Das ist dieser Punkt von, er muss immer neu anfangen. Aber, aber ich würde das, was du sagst, ein bisschen anders akzentuieren. Loops können ja auch eine markierte Iterabilität und eine Geschlossenheit im Kreis haben. Mhm. Das ist nicht wirklich eine Geschlossenheit im Kreis, das ist mehr so wie eine immer neu ansetzende Linie. Obwohl es natürlich immer neu anfängt und in einen schönen Kreis gebracht werden könnte, nehme ich es eigentlich eher wahr, immer wieder dieselbe Linie im Zeitverlauf, immer neu angefangen. Und das hängt mit diesem Schrammen, glaube ich, zusammen. Mhm. Das Schrammen unterbricht tatsächlich die Kreisbewegung.
Und dann fängt die Linie von vorne an.
Dann fängt die Linie von vorne an, also grafisch. Grafisch eher auf einer Achse eingetragen als auf einer Kreislinie. Das ist eine Einschaltung einer Arbeit, die 2013 von dir gemacht worden ist. Man findet die am Netz, und ganz allgemein ist es so, dass du sehr orientiert bist an Möglichkeiten der Verbreitung, auch an Möglichkeiten, eine Existenz zu bauen mit in einer Zeit der Downloads und der Open-Source-Bewegung, die auch ein Modell haben sollte, wie man davon leben kann, ohne in einem großen Label vermarktet zu werden. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Mhm. Ja, man hört ja oft, dass es irgendwie die beste Zeit, Musik zu machen, wegen der vielen Tools, die es gibt, Möglichkeiten, und weil es einfach vom Geld her so einfach ist, mit Computer schon loszulegen. Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich die schwerste Zeit, damit Geld zu verdienen, weil eben der Markt einfach übersättigt ist. Und sehr viele bringen ihren Songs raus, ganz, ganz früh. Und die Leute sind mittlerweile schon auch so oft enttäuscht worden von so vielen kostenlosen Songs, dass dann einfach nicht mehr so viel angehört wird. Aber dass ich das auch kostenlos veröffentliche, das ist mehr auch in den Nebel hinein. Mir bleibt nichts anderes übrig sozusagen. Weil was bringt das, wenn ich Geld verlange und niemand kauft es, weil niemand kennt mich? Ich muss irgendwie mir einen Namen machen, mich verbreiten und irgendwie, wenn die so einen Fankreis aufbauen sozusagen, und das ist eine gute Möglichkeit, unter der CC-Lizenz. Da ist eine Szene, eine richtige Szene entstanden, eine große, die auch immer größer wird. Und ja, jetzt wird die erste Verwertungsgesellschaft gerade gegründet, wurde schon gegründet und die brauchen immer noch Geld. Sie haben ganz viel gesammelt. Die werden versuchen, auch Geld zu ermöglichen für Leute, die es kostenlos unter der CC-Lizenz veröffentlichen. So, also eine echte GEMA-Konkurrenz. So verstehen die sich auch.
GEMA, vielleicht, dass man das erläutert für Leute, die es nicht noch genau wissen. Mhm. Das ist eine Verwertungsgesellschaft.
Ja, die Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Also jedes Land. Ne, die
meisten Austromechaner ist es hier. Ne?
Genau, Austromechaner. Ja. Und da muss man seine Songs anmelden und kriegt dann Geld nach einem Verteilungsschlüssel, der recht undurchsichtig ist. Und man darf zum Beispiel auch nicht wirklich seine Songs online stellen. Man muss dann erst die GEMA fragen. Man darf sie nicht verschenken und ist dann eingeschränkt. Und vielleicht kriegt man dafür am Ende nicht mal Geld.
Das war auch einer der Hauptkritikpunkte, dass die Creative Commons Lizenzen bei GEMA eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Dass das von vornherein auf der kommerziellen Ebene alleine läuft.
Mhm. Ja, und die Leute, die jetzt diese Verwertungsgesellschaft angefangen haben, die haben zuerst mit der GEMA gesprochen und wollten erreichen, dass die GEMA auch CC berücksichtigt, Creative Commons. Und GEMA hat sich dagegen gesträubt und jetzt mussten sie das selbst in die Hand nehmen.
Diese ganze Organisation ist ja ein bisschen vorsintflutlich, nicht? Und ist nicht nachgekommen mit dem, was im Internet eben mittlerweile läuft und möglich ist. Du hast auf deiner Website auch experimentiert mit so einem Modell, wie viel zahlen sie dafür? Mhm. Das ganze digitale Album in hoher Qualität beziehen und in einem Preis, das redest von 12 Euro, 12,50 Euro oder sowas ähnliches.
Ja, sowas kostet, und die CD kostet 12.
12, ja.
12, 22, ja. Und ich verschicke dann auch die CD. Aber wenn man digital kauft, kann man so viel zahlen, wie man will. Mhm.
Es würde mich etwas von der CD sonst noch interessieren. Vielleicht spielst du uns etwas vor und wir können da ein bisschen reinhören und drüber sprechen.
Würde lieber was anderes spielen.
Gut, von mir. Gut, ja. Thank you. Ich habe auch schon einen Titel dafür. Mondscheinsonate.
Ja.
Also meine erste Überlegung war mehr theoretisch. Das war so, dass man immer ein bisschen im Unklaren ist darüber, ob man an dieselbe Stelle zurückkommt oder ob man woanders hinkommt, also ob das weitergeht oder ob es repetitiv ist, ist noch immer dasselbe Problem natürlich mit dem Kreis und den Linien. Und dann habe ich mir gedacht, ein Bild, das man verwenden könnte, um das zu beschreiben, ist im Wald gehen. Also wenn man in einem Wald geht, rechts und links, die verschiedenen Bäume und so, das wiederholt sich ja ständig. Diese Fichten und Buchen, die kommen ja der Reihe nach, das sind ja nicht so viele andere, die Buche und die Buche und die Buche und die Fichte und so. Aber es ist immer ein neuer Mix von Eiche und Buche und Tanne. Mhm. Und als ich eben dabei war, mir so extra vorzustellen, dass das jetzt ein Waldspaziergang ist, dann ist die Lichtung und der Mond gekommen.
Mhm. Ja. Ich habe auch neulich mit einem Freund darüber gesprochen und ich wusste nicht, der hat auch das alles sehr bildlich gesehen. Der hatte so Bilder zur Musik, ein paar Lieder vorgespielt und ich sehe aber irgendwie gar keine Bilder. Das ist das Seltsame. Wenn ich irgendwie erklären würde, wie ich das Lied gemacht habe, dann würde es sogar eher langweilig sein. Sehr, sehr funktional und pragmatisch. Und für mich, das Mystische dabei für mich ist eher die Stimmung, weil ich nicht weiß, wie Harmonien Stimmung erzeugen. Und ich habe immer zu jeder Harmonie irgendeine Stimmung, auch zu denen, die mir gar nicht gefallen. Und mit Stimmung meine ich so einen Geschmack, ihren Geschmack, einen Gefühlsgeschmack. In der Philosophie gibt es Existential Feeling. Hast du das schon mal gehört?
Nein.
Sowas. Irgendwie meistens wird dieses Gefühl im Nachhinein vergegenwärtigt. Also während ich jetzt mit dir sitze, verstehe ich noch nicht, welches Gefühl genau ich jetzt hier habe. Aber wahrscheinlich in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, fällt es mir wieder ein, dass das irgendeine Art hatte von Gefühl. Also ich spreche von so einer Qualität, von einer Qualia, von einer Gefühlsqualia. Sowas.
Aber da gibt es eine Frage. Du sprichst auf der einen Seite von existenziellen Gefühlen. Das klingt ja recht dramatisch und ausgesprochen personalorientiert. Und dann sagst du Routine und langweilig.
Mhm.
Du meinst ja jetzt nicht, dass die Gefühle langweilig sind. Was ist das Verhältnis zwischen dem, was du als langweilig betrachtest und der Aufgabe, dass das einen, ich meine, Stimmungsbild ist ein fürchterlich abgearbeiteter Ausdruck, aber so ein Snapshot, ein Situationssnapshot, der hat ja da zunächst mal nichts routinemäßig Langweiliges, oder doch?
Nein, das Langweilige wäre, zum Beispiel gibt es in dem Lied, was ich gerade vorgespielt habe, sehr viele verschiedene Rhythmustöne. Mal ist es irgendwas, als wäre es ein Tropfen, der irgendwo hinfällt, großer Tropfen, kleine Tropfen und verschiedene Abarten von Tropfen. Und die alle baue ich in einen Rhythmus, der kompliziert sein muss, aber gleichzeitig verständlich. Und sowas meine ich, so eine Beschreibung für die Zuhörer, wenn ich jetzt beschreibe, was ich da gemacht habe, es ist nichts Mystisches, es ist alles berechnet und die Beschreibung wäre langweilig, aber für mich der Prozess ist überhaupt nicht langweilig und die Stimmung ist dann für mich immer noch etwas, was ich nicht berechnen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache die Stimmung irgendwie, ich probiere so lange rum, bis es für mich irgendwas klingt nach etwas, was bleibt, was mich betrifft, was irgendwie eine Stimmung ausmacht, die mir zugehörig ist.
Ich wollte ein bisschen was davon ansprechen, wie ich gesagt habe, das sind eben Tannen und Buchen und Eichen, die sind ganz normal. Das ist in jedem Wald vorhanden, das ist Material Das würde korrelieren mit dem, was du sagst, kleine Tontropfen und der Rhythmus ist dann zum Beispiel der Wind, der drüber fährt. Also wenn man Bäume nimmt und sie unter dem Einfluss des Windes sich vorstellt und dann das Licht betrachtet, dann würde ich sagen, das ist zwar bildlich und insofern vielleicht ein bisschen fancy, aber das, was du gesagt hast, nämlich eine mit mehreren Parametern arbeitende auditive Reizstruktur, um es mal so zu sagen, ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ne? Mhm. Und etwas, was du noch gesagt hast, was ich hervorheben möchte und vielleicht noch ein bisschen zurückkommen darauf, du hast auch gesprochen von zugänglich. Mhm. Also deine Sachen sind ja auf eine überraschende, für mich überraschende Art und Weise, sind die positioniert neben einer Avantgarde, die sich nicht kümmert, die sozusagen nicht die Frage stellt, wie kommt das jetzt an? Avantgarde-Musik, die oft sozusagen vom Prinzip her geht und sagt, das muss jetzt passen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich Unterhaltungsmusik, rhythmisch, Disco, also Avantgarde-Disco, ein insistenter, zwanghafter Beat. Mhm. Da gibt es ein bisschen was davon, in dem Sinn, dass man eingekocht wird. Die Sachen haben oft so etwas von, sie umkreisen dich und sie wollen dich fast schlangenartig einvernehmen, aber es fehlt ein bisschen das Dumpfe, würde ich sagen. Es fehlt die letzte brutale Insistenz dessen, dass du gehörst mir. Also die Musik, die sagt, du musst jetzt mit mir, weil wenn du das nicht tust, dann spucke ich dich aus. Das hast du gerade nicht.
Mhm, mhm. Wäre das für dich erstrebenswert? Es hört sich für mich ganz gut an. Das ist sowas wie das, was ich wollen würde, dass man nicht anders kann, nachdem man das sich angehört hat, zu sagen, wow, das ist es jetzt. Das ist etwas, was ich noch überhaupt nicht kenne.
Nein, das, also meine Beschreibung war nicht erstrebenswert. Meine Beschreibung war in der Kontraposition formuliert. Ja. Also Musik, die Besitz nehmen will von dir. Und ich würde Besitz nehmen als was anderes sehen, als wow, das war gut. Also den Jingle zum Beispiel, den höre ich mir gerne an und noch einmal an. Der hat etwas, wo ich den Eindruck habe, da kriege ich noch was zu hören. Das ist nicht mit einem Mal geschehen. Aber ich finde, es ist eine Einladung. Also wenn man es von der Situation der Gastgeber oder so betrachtet, dann ist es nicht so, dass das johlend bei der Tür hereinkommt und sagt, hallo, uns gibt's, willst du uns nicht was, wir sind mit dir fröhlich, sondern es klopft an die Türe und sagt, ich habe was anzubieten, willst du es nicht hören? Und was du jetzt sagst, von der anderen Seite auch als Autor, ist natürlich, du möchtest natürlich gern, dass das so ankommt, dass das alle Leute haben wollen.
Mhm. Ja, so irgendwas, was ein Lied, was süchtig macht, also das ist für mich ein perfektes Lied. Das ist das, was ich in anderen Liedern suche und auch gerne selbst machen würde. Und du hast ja die Avantgarde, das ist ja so ein Wort, die Bands, die ich als Pop-Avantgarde bezeichnen würde, die würden sich gar nicht als Avantgarde sehen. Und irgendwie so dieses Wort Musik-Avantgarde verstehen die meisten eher als akademische Musik. Aber so, also in der Szene bin ich ja gar nicht. Für mich, die Theorie ist für mich zu unterhalten und nicht eine riesige, komplexe Theorie der Weltabbildung oder sowas, was akademische Musik manchmal hat, sondern wirklich konkret zu unterhalten. Und das ist das, was du vielleicht meinst, anklopfen, guck mal, was ich hier habe, und nicht irgendwie erstmal das Haus niederreißen und dann.
Ich habe es, wie ich es gesagt habe, nicht gewusst, aber jetzt muss ich es dazu sagen, weil es mir deutlich geworden ist und weil das eine Diskussion aufgreift, die ich in einem anderen Medium, nämlich im Blog, die letzte Woche geführt habe. Es gibt so ein sehr erfolgreiches Musikvideo von der Miley Cyrus, I Came In Like A Wrecking Ball. Mhm. Und im Zusammenhang mit Anklopfen und das Haus einreißen, muss ich das jetzt einfach erwähnen, mhm, weil das ist eine Musik, gut, die ist jetzt sozusagen mal kraftverstärkter Powerpunch oder sowas ähnliches. Mhm. Und das würde ich jetzt, also erstens würde mich interessieren, was du dazu sagst im Zusammenhang mit Unterhaltungsmusik. Mhm. Und zweitens würde ich es aber gleich zurückbringen auf das, was du sagst, du möchtest, dass die Leute süchtig werden, weil auf diese Melodie I came in like a wrecking ball kann man wohl süchtig werden für eine gewisse Zeit. Und ich nehme aber nicht an, dass das der Sinn von süchtig ist, den du verstehst, oder schon?
Ja, das Lied verfolgt mich auch, obwohl ich es nie hören wollte. Höre ich es wirklich fast jeden Tag irgendwo im Radio oder einfach so. Ja, ich würde es beschreiben, das ist ja schon ein gutes Rezept, wenn ein Mensch schreit auf ästhetische Weise, also sie singt ja, sie aus so kräftig, dass es so wie Schreien ist. Und wenn es gleichzeitig eine Melodie ist, eine ästhetische, sie kann ihre Stimme kontrollieren, sie hat es schon drauf, dann kann man eigentlich nicht anders als irgendwie was verspüren dabei. Nur für mich ist die Harmonie, ich fühle mich nie so, wie sie das ausdrückt. Es ist, für mich wäre das zu pathetisch. Irgendwie, aber ich wette, ich war süchtig nach solchen Liedern. Irgendwie, als ich vielleicht so 10, 12 war, habe ich im Radio auch immer wieder auf Kassette mit Mixtapes gemacht. Und in solchen Liedern, da wurde ich süchtig danach.
Aber also einer der Faktoren, die da reinkommen, wenn man es mal reinst formal beschreibt, ist, dass dieser in der Country-Music ja öfters vorfindliche Sprung aus einer erzählenden da-da-da-da-da-da zu einer expressiven da-da. Ja? Mhm. Also wer ist eine Studie wert, dieser Ausbruch, dieses Ausbruchsmoment, was ganz, ganz stark ist, was finde ich in diesem Miley Cyrus-Lied auch gar nicht so schlecht narrativ unterlegt ist. Mhm. Und zwar deswegen, weil das nicht klischeeartig ist in Wirklichkeit. In Wirklichkeit singt sie sowohl davon, dass sie weggegangen ist, als auch, dass sie den ruinieren wollte, aber dass er sie ruiniert hat. Mhm. Also das spielt nicht mit den normalen Gender-Stereotypen, sondern mixt es durcheinander. Aber was auf eine gnadenlose Art und Weise konventionell und vorgeformt ist, ist dieser Ausbruch zusammen mit dem gesteigerten Adrenalin und so fort und so weiter und dem entsprechenden Gesichtsgestus und so fort. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was zwar, wenn es gut gemacht ist, noch immer sozusagen so Suchtcharakter haben kann, was ich aber gleichzeitig, was mich gleichzeitig in eine große Distanz versetzt und mich interessiert macht an einer Musik, die nicht auf diese Art und Weise funktioniert, dass sie sozusagen das Suchtbedürfnis anspricht und mich dann wegkatapultiert davon, sondern umgekehrt eben das Moment des Einladens hat, dass ich mir denke, da gibt es doch irgendwo vielleicht die Sucht, aber ich wäre höflich darauf aufmerksam gemacht und nicht mit Rambazamba in diese Richtung gepusht.
Mhm. Dieser Einbruch, das ist ja schon schlau, es ist Intelligentes zu verwenden, wenn man jetzt das aus pragmatischen Gründen sieht. So diese Form des Einbruchs, ich glaube, bestimmt habe ich sie schon mal verwendet und würde auch verwenden, aber die singt ja langgezogene Noten mit wenig Komplexität. Irgendwie das würde ich anders machen. Ganz zu schweigen von der Harmonie, die wir auch schon angesprochen haben, dass dieses der Liebesschmerz ist so eindeutig, das ist für mich zu eindeutig. Irgendwie das. Ich hätte ein anderes Lied passend dazu, der für mich eher so einen Liebesschmerz ausdrücken würde. Das spiele ich jetzt mal an. Ist nicht von mir, von Buriel.
Von wem ist es?
Buriel.
Schmerz schon ganz schön entfernt, kommt mir vor.
Ja.
Es ist auch deswegen jetzt witzig, weil, wie du gesprochen hast über das Wrecking Ball, ist mir aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, diese Art von kommerziell gnadenlos ausgenützter Aufdringlichkeit, die willst du also echt nicht. Du bist in einem vollkommen anderen Bereich, was du ja bist. Sondern du hast gesagt, dass du würdest das anders machen. Das ist eine Einstellung, die sich, glaube ich, umsetzt, die sich umsetzt in eine Musik, die zwar, die wirklich anders ist, also wo du sagst, also mit, du hast es ja sozusagen ohne hämische Geste gesagt, mit 10, 12 hast du sowas auch gerne gehört. Mhm. Nur bist du halt jetzt nicht mehr 10, 12, sondern entsprechend älter. Und das hat sich geändert. Aber du würdest nicht notwendig haben, für deine jetzige Musik in Anspruch zu nehmen, dass du nichts mit dem zu tun hast, sondern du würdest sagen, das ist eine Kontinuität.
Mhm. Liebesschmerz gibt es ja auch im Alter, egal wie alt man ist.
Und auch im Alltag, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Nicht, also hat das was damit zu tun, dass es auch im Alltag ist, während die klassische Liebesschmerzgeschichte beginnt natürlich bei der Opernarie. Die klassische Liebesschmerzgeschichte sind natürlich hervorgehobene, trainierte, entsprechend effektverliebte Personen, die einen Ausbruch haben. Und wenn du jetzt sagst, Liebesschmerz gibt es auch im Alltag, dann muss die Musik auch anders werden dazu.
Mhm. Ja, der Liebesschmerz, den wir jetzt bei Buell gehört haben, das ist dieser, der zieht. Wenn er sich über Tage zieht, sitzt fest und immer wieder, als ob es an den Haaren irgendwo einen zieht. Und den sie besungen hat, das sind vielleicht für mich wären das Sekunden oder Millisekunden, wenn überhaupt. Aber ich weiß nicht, vielleicht durch das Alter, dass man das nicht mehr so einen umhaut oder sowas. Es hat mich überrascht, dass du meinst, das ist ganz weit entfernt. Weißt du denn, was ich meine mit das Lied, was ich gerade vorgespielt habe, Liebesschmerz?
Nein, eben.
Hörst du gar nicht?
Ich habe deinen Hinweis bekommen, aber ich habe möglicherweise an der Stelle eine zu dramatische Vorstellung vom Liebesschmerz. Mhm. Also, wie du gesagt hast, das zieht, das verstehe ich, damit kann ich was anfangen. Mhm. Aber ich hätte eigentlich eher in Richtung was verloren haben. Verloren, jetzt wo ich sage verloren haben, gibt es eine gewisse Beziehung. Aber es ist eher sowas, wo ich find den richtigen Einstieg nicht. Also wenn man es von der Schallplatte, von der alten Schallplatte nimmt, so als ob man die Rille nicht finden würde, an der das Ding weitergeht. Und das ist, wenn ich es jetzt beschreibe, natürlich sehr nahe zu dem Liebesschmerz. Aber es hat mit Liebe nicht eigentlich was zu tun. Das könnte für mich jetzt, Liebe ist vielleicht, also wenn ich an die Sache rangehe, sozusagen zu melodramatisch zwischen Geschlechtern. Man kann auch sagen, ich sitze am Schreibtisch und komm nicht rein in meine Gedankenabfolge oder sowas ähnliches. Ich will an der Stelle zugreifen, ich will was sagen, was weiterführt, nicht? Was Argumente entwickelt, und die bleiben halt immer irgendwie stehen und die Rille beginnt von Neuem. Das war meine.
Ja, also das sind auch, ich weiß nicht, ob du es bewusst gehört hast, das sind auch viele Knackser von Schallplatten in dem Lied gewesen.
Habe ich nicht. Nein,
also das gehört zu seiner Ästhetik.
Okay. Ja. Wirklich wahr, das ist ja schon dann sehr suggestiv.
Ja, ja.
Ich bin quasi das Medium an der Stelle.
Ja.
Und wie würdest du Liebesschmerz komponieren, konstruieren?
Also ich würde es gerne überbieten, dieses Lied, was ich vorgespielt habe, das, wenn schon, denn schon, würde ich sagen, aber das wäre für mich schwer. Das ist ein sehr guter Prototyp für Liebesschmerz, aber aufgrund der Harmonien. Die Harmonie stößt, die er verwendet, die Harmonien, stößt in mir sowas an, das ist für mich genau das, dieses ziehende Gefühl. Und die Form gar nicht so. Da könnte man schon, glaube ich, fast ein Ambientlied draus machen mit der Harmonie. Ich würde das immer noch genauso wahrnehmen. Und das auf Noten festzuhalten, zum Beispiel, ist schwer. Dazu gibt es keine Noten, aber selbst ein erfahrener Komponist könnte nicht perfekt das rausschreiben, weil da halt von Noten zu Noten gepitcht wird. Und in einer bestimmten Geschwindigkeit. Seine Stimme, es singt ja der Sänger, und seine Stimme fällt runter, wird transponiert, und das flüssig sozusagen. Und dieses Flüssige ist sowas wie, das ist so ein, gehört auch zum Ziehen dazu, zu der Wirkung der Harmonie. Das würde ich auf jeden Fall einfach so frech, diesen Trick übernehmen wollen. Ja, und dann einfach so lange die Harmonien durchspielen, bis es trifft. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass die Stimme, es ist gar nicht so wichtig, was der singt, sondern dass es ein Mensch ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Von wegen Mensch will ich noch einen anderen Aspekt ansprechen, deiner Arbeit. Du hast, wie man ja auch in dem Gespräch sieht, durchaus das Interesse und auch die Fähigkeit zu reden über Musik. Das ist ja nicht immer verbreitet. Du studierst auch Philosophie und im Zusammenhang damit gibt es auch ein Manifest und eine Website für Musikkritik, die du unternimmst. Diese Website wird in den Materialien zur Sendung dann nochmal extra angesprochen und verlinkt. Die heißt jedenfalls highcut.org. Und in dieser Website unternimmst du einen Angriff, diesmal wirklich einen Angriff. Normalerweise bist du ja sehr friedfertig eigentlich und eher spielst es eher runter, aber an der Stelle spielst du es rauf und sagst, du kannst es nicht aushalten, was in der Musikkritik da so alles passiert. Erzähl uns ein bisschen etwas darüber, was das Projekt ist und was das werden kann.
Also mir ist aufgefallen, ich habe oft viel zu sagen, aber ich habe gar nicht so viele Musikexperten-Freunde, denen ich das erzählen könnte. Und irgendwo muss es auch raus. Irgendwie spüre ich sehr oft Kritik in mir aufsteigen, wenn ich mir die moderne elektronische, das Begriff ist ja auch nicht so zutreffend, also Avantgarde-Pop-Musik, teilweise das, was ich vorgespielt habe, und ich spüre, dass da viel mehr möglich ist an Genuss, Genusskraft sozusagen, was ich auch selbst vorhabe, aber ich möchte das auch vorantreiben, bei anderen irgendwie anstoßen, weil sonst heißt es eher, also es wird sich ausgeruht auf der Elektronik sozusagen. Das fällt mir sehr oft auf. Ja, die Kritiker sind eher so drauf, dass die sind meistens keine Musiker und die sagen dann, ja, ich stelle mir das und das vor, sagen irgendwelche Metaphern, aber nicht konkret, jetzt mach das und das könnte besser sein. Und ich höre das ja und bin in der Lage, das direkt zu sagen, wie man das auch besser produzieren könnte. Und ja, außerdem brauche ich auch irgendwie Geld. Ne? Das ist selbstverständlich. Wenn ich jetzt Milliardär wäre, würde ich vielleicht nicht unbedingt Kritiken schreiben. Aber das ist, verbinde ich irgendwie das Nützliche.
Du erwähnst aber auch, dass du es mal versucht hast bei Facebook und diese Kritiken sind gleich wieder gelöscht worden.
Ja, das war auch ein Anstoß für mich. Ich hätte das überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie so auf so eine Reaktion stößt, dass das wirklich irgendwie gleichzeitig wohl für die Artists wehtut und sie können das nicht dalassen und einfach darauf antworten. Irgendwie mir scheint das, als hüllt man die Musik heutzutage in so ein Tuch. Es ist jedem selbst überlassen, es ist ein Ausdruck persönlicher Kreativität und jeder soll das selbst machen und alles ist gut. Und als ob es nicht irgendwas Objektives gibt. Da haben alle Angst vor, nee, Musik ist doch sehr, sehr subjektiv und so. Es ist eine Kunst und Kunst kritisiert man nicht. Ja, höchstens dann, wie es die Kritiker machen, irgendwie gesellschaftliche Art, die Kritik, oder wie das Adorno gemacht hat, als er sich beschwert hat, ja, die Musik klingt zu lieb und wir haben jetzt keine liebe Zeit, das kann doch nicht sein. Weg mit alle lieben Musik. Ja. Ich sehe das nicht so. Für mich ist Unterhaltung schon wichtig. Und es ist schade, dass Unterhaltung verschmäht wird. Das ist so, als ob es Kunst ist zu wertvoll, um zu unterhalten. Es muss irgendwas viel metaphysischere Sachen behandeln als einfach nur Unterhaltung.
Und wenn ich quasi moderne E-Musik höre, die mich ständig überfordert, die nur wirklich marginal Unterhaltung ist, die eher Unterhaltung ist als Manifest davon, dass es anders geht und dass die Welt komplexer ist und dass wir uns der Komplexität der Welt aussetzen und nicht künstlich vereinfachen, was dann zur Genussform führt. Also wenn ich mir das sozusagen vorsetze, dann schon unter dem Aspekt, dass ich mich einer Darbietung aussetze, die ich nicht Schritt für Schritt hören und verarbeiten kann. Ich kann es einfach nicht verarbeiten in der Komplexität, aber ich würde fast sagen, ich bin da solidarisch. Ich bin quasi solidarisch der Musik gegenüber, die eine Komplexität versucht darzustellen, die um einige Größenordnungen höher ist als die normalgängige Komplexität.
Die ist für mich auch sehr reizvoll und ich mag es auch, an Grenzen zu gehen. Das ist für mich, da passiert das Interessanteste, wenn so eine süße Melodie irgendwie in eine, sagen wir mal anders, wenn in so einer ganz fremden Skala, die wir aus dem Pop, aus unserer kulturellen Musikerziehung nicht kennen, gespielt wird, aber in ihr klingt ein bisschen Pop durch. Das ist für mich immer das Allerbeste. Was gleichzeitig fremd und trotzdem ergreift mich das. Es ist nicht komplett wild, unconnected war sozusagen.
Du hast an einer Stelle einen Track, Johann Sebastian Bach, ehrlicher Spatos.
Ja, genau. Ja. Das ist auch wirklich Bachs Noten. Und ich habe dort das Stück rauskopiert, was wirklich bei mir auch irgendwas anschlägt. Und das habe ich dann sozusagen jetzt übertragen in ein bisschen aktuellere Arten. Ja. Aber das nochmal kurz darauf zu sprechen, Komplexität. Ich meine, es muss nicht alles hörbar, sofort hörbar sein, aber es muss eine Funktion erfüllen. Und der Gegenteil wäre bei E-Musik sowas wie Stockhausen im Hubschrauber oder so. Oder man sagt jetzt, ja hier diese Klarinette oder sowas ist aus einem Stoff gemacht, aus irgendeinem dritten Land, aus einem besonderen Stoff, einem Recycled-Stoff. Das ist Theorie, das hört man nicht. Ich meine, sowas, was theoretisch hörbar ist und irgendeine Funktion hat.
Also würde man sagen, ist ein bisschen verschmockt eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende der Sendung mit Dimitri Frank über den neuen Jingle und hören jetzt noch was zum Beschluss.
Ich muss nur hier doch anhalten, hier ist der Bass ganz wichtig und auf dem Laptop würde man den gar nicht hören. Ich weiß nicht, könnten wir vielleicht
machen
da
wir, anschließen? Richtig, ja. Das machen wir mal. Ich schneide das dann raus. Achtung, das...